Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Sebastian Kleinschmidt hat sich mal als Pastorensöhnchen bezeichnet. Sein Vater war Domprediger in Schwerin und ein prominenter religiöser Sozialist. Sein Sohn Sebastian Kleinschmidt ging weiter. Er studierte Philosophie, Geschichte, Ästhetik, um dann Marxist und SED-Mitglied zu werden. Aber konform war er wohl nie. Zusammen mit Wolfgang Templin und anderen gründete der junge Sebastian Kleinschmidt einen Kreis, der eine Revolution anstrebte, durchaus im Widerspruch zu Partei und Regime. Die Gruppe geriet in die Fänge des Ministeriums für Staatssicherheit, also der Stasi. Nach 1989, genauer von 1991 bis 2013, war Sebastian Kleinschmidt Chefredakteur der Literatur- und Kulturzeitschrift Sinn und Form. Er ist und bleibt Essayist und hat gerade einen Essay vorgelegt mit dem Titel Kleine Theologie des Als Ob. Sebastian Kleinschmidt lebt jetzt vor den Toren Berlins. Herr Kleinschmidt, schön, dass Sie reingekommen sind. Guten Morgen, Herr Kleinschmidt.
Ja, guten Morgen.
Herr Kleinschmidt, Ihnen gelingt es ja immer, so auch in diesem Buch, auf wunderbare Weise persönliche Erfahrungen, Erinnerungen mit grundsätzlichen Überlegungen zu verweben. Lassen Sie uns mal in der Ouvertüre unseres Gesprächs persönlich beginnen. Wie dürfen wir uns eine religiöse Erziehung in den 1950er Jahren in der DDR im Haus eines religiösen Sozialisten und seiner Frau vorstellen?
Für kirchliche Kriterien allzu frei, würde ich sagen. Und für sozialistische Kriterien ebenfalls allzu frei. Das heißt, mein Vater war religiöser Sozialist, also ein Ideenanhänger des Sozialismus, was jetzt nicht bedeutet, dass man mit allen praktischen Personen und Bewegungen vollkommen d'accord war. Aber er war ein Mann, der in jungen Jahren auf den Marxismus schon gestoßen ist und das hat ihn beeindruckt. Und er hat eine politisch weltanschauliche Entscheidung getroffen, natürlich im Rahmen seines Berufs, nämlich des Pastors. Also religiöse Erziehung gab es insofern, als es selbstverständlich war, dass man mich zum Religionsunterricht geschickt hat. Den gab es ja in der DDR außerhalb der Schule, dass ich Konfirmandenunterricht erhielt, also dass ich getauft wurde und dass ich konfirmiert wurde. Allerdings, was die Freiheit betrifft, dieses allzu frei. Ich hatte bei meinem eigenen Vater Konfirmandenunterricht, was nicht ganz einfach ist, wie Sie sich vielleicht denken können. Und mein Vater hat es seinen Konfirmanden freigestellt, die nötigen Gottesdienste, die man normalerweise zu besuchen hat, fakultativ zu stellen.
Und das heißt, Sie sind nicht hingegangen?
Ich bin nicht hingegangen, was ich später dann sehr bedauert habe, weil ich auf diese Weise meinen eigenen Vater nur sehr selten habe predigen hören. Und ich hätte mir gewünscht, dass das öfters geschehen wäre.
Sie sind dann später quasi nochmal evangelisch geworden. Kam das zuvor von innen, dass Sie sich von diesem christlichen Fundament Ihrer Familie entfernt haben und Marxist und SED-Mitglied wurden? Oder war das eher der Anpassungsdruck des Staates?
Ja, ich würde ja gar nicht sagen, dass ich als junger Mensch durch Religionsunterricht, Konfirmandenunterricht und das Bettgebet zum Christen geworden wäre. Das war ja eine konventionelle Angelegenheit. Das lag ja vollkommen in der Tradition. Und in dem Moment, wo man überhaupt die ersten Entscheidungen in geistigen Dingen fällt, das ist ja dann, wenn man 18 ist vielleicht oder 20 ist, da habe ich mich für den Marxismus entschieden. Also so früh schon. So ist das gekommen. Übrigens auch durch Lektüre. Im Konfirmandenunterricht und im Religionsunterricht habe ich natürlich das Neue Testament kennengelernt und zum Teil natürlich das Alte Testament, die Psalmen und so weiter. Aber der wirkliche geistige Eindruck aus einer Lektüre war stärker, als ich eine Schrift von Friedrich Engels las, nämlich den Anti-Düring. Und das schlug ein. Und dadurch bin ich quasi Sozialist geworden. Und das war auch das Motiv, in die SED einzutreten.
Wie kam dann doch wieder die Hinwendung zum Christlichen?
Ja. Das Studium des Marxismus hat eben bei uns dazu geführt, in unserer Gruppe, dass wir den gewaltigen Unterschied zwischen der Ideenverheißung und der Realität der Verwirklichung gesehen haben. Und wir haben im Grunde genommen dann die Ideenverheißung als Mittel der Kritik an der Realisierung methodisch gehandhabt. Das könnte man sagen, ist der reformatorische Widerspruch. Das kennt man ja auch aus der Geschichte des Christentums. Luther hat gegen die Papstkirche revoltiert mit Bezug auf das Evangelium. Und wir haben gegen die SED-Kirche rebelliert mit Bezug auf die Schriften der Klassiker. Das ist ein vergleichbares Phänomen. Ja, und so ist es gekommen. Und dann führt es natürlich sehr, sehr schnell in die Kritik der wirklichen Geschichte des Sozialismus, in eine Kritik der Oktoberrevolution. Wir fingen an, die Heretiker zu lesen. Ja, auch ein Begriff aus der Kirchengeschichte. Das gibt es eben auch in der Parteigeschichte. Da gibt es ja sehr viele Parallelen. Haben Trotzki gelesen, die gesamte Kritik an Stalin, die Verbrechen Stalins, und haben im Grunde genommen unsere Hoffnung auf eine Demokratisierung innerhalb des sozialistischen Ideenkosmos gerichtet.
Seit wann sind Sie wieder Kirchenmitglied?
Das ging mehrmals hin und her. Ich bin mindestens zweimal ausgetreten und wieder eingetreten und jetzt bin ich wieder drin. Und der letzte Eintritt war Pfingsten 2018. Und wissen Sie, wer das gemacht hat? Mit mir, den kennen Sie nämlich, der meinen Wiedereintritt in die Kirche vollzogen hat, nämlich Christian Lehnert. Ja, und zwar in Ahrenshoop. Und ich wollte, dass er das macht. Und er hat einen Kurprediger-Status annehmen können und hat in den Pfingstsonntagsgottesdienst in Ahrenshoop dort halten können und hat im Zuge dieses Pfingstsonntagsgottesdienstes mich wieder in die Kirche aufgenommen, was insofern besonders schön ist, weil ich ein Pfingstsonntagskind bin.
Christian Lehnert, Lyriker, evangelischer Theologe, diverse Gespräche mit ihm nachzuhören und zu finden, etwa auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de oder auch in unserer App zum Nachhören. Ja. Sebastian Kleinschmidt, Publizist, Essayist im Deutschlandfunk. Herr Kleinschmidt, lassen Sie uns zum Inhaltlichen im engeren Sinn kommen, zu Ihrer kleinen Theologie des als ob. Theologie, das Wort, das kommt ja aus dem Altgriechischen und meint die Rede von Gott. Wenn Sie eine kleine Theologie schreiben und sie als eine kleine Theologie bezeichnen, dann meinen Sie nicht den Umfang. 122 Seiten sind ja nicht nichts. Worauf wollen Sie mit dem Titel hinaus?
Naja, erstens bin ich kein Experte der Theologie. Ich bin durch nichts ausgewiesen als nur durch meine Liebe zur Sache. Ich bin ein Laie, aber ein Liebhaber der Theologie. Gerade in heutigen Zeiten eines sehr hohen Rationalismus in allen geistigen Dingen eröffnet die theologische Reflexion für jemand wie mich unerhörte Freiräume. Und sind nicht nur Freiräume in Richtung Philosophie, sondern auch Freiräume in Richtung Poetik und Poesie. Also deswegen fühle ich mich schon außerordentlich wohl in diesem Gebiet. Und eine kleine Theologie nenne ich es deshalb, weil im Grunde genommen ist es ja keine systematisch durchgeführte Schrift, sondern es ist eine Erzählung auch von meinem Leben, ja ganz persönlich. Dieses Persönliche ist deshalb ganz besonders wichtig in dem Falle, nicht nur weil wir alle seit Kierkegaard wissen, dass eine Rede von Gott, die nicht persönlich tingiert ist, nicht persönlich beglaubigt ist, im Grunde genommen nicht viel wert ist, es ihr eigentlich an Aufrichtigkeit mangelt. Das Persönliche ist eben in der Religion eine ganz zentrale Ebene. Man könnte sagen, alle Dinge, die in der Religion von Wichtigkeit sind, die Wahrheit, das Gefühl, die Resonanz, die Nachfolge, alle diese Dinge vollziehen sich in Personen und zwischen Personen. Also die Wahrheit in der Religion ist Person. Übrigens so ähnlich wie in der Poesie auch. Dort ist es nur die poetische Figur und nicht die Person des Autors. Die Bibel ist ja ein durch und durch, wenn wir von Paulus mal absehen, durch und durch narratives Gelände. Also immer von Personen und ihren Perspektiven geprägt, während die Wissenschaft natürlich unpersönlich ist. Und deswegen ist immer aus der Perspektive der Aufklärung und der Wissenschaft betrachtete Religion ist immer eine Reduzierung, immer eine Verarmung des Stoffes hat das zur Folge. Und deswegen ist dieser Perspektivwechsel für mich eine Art Befreiung. Und gleichzeitig ist sie ja nicht festgelegt. Ich sage ja nicht kleine Religion des als ob. Ich sage kleine Theologie des als ob. Und ich gebe zu, dass für den religiösen Menschen die Religion niemals ein als ob ist, sondern immer ein es ist, Gott ist.
Zum zweiten Teil des Titels, also dieses als ob, kleine Theologie des als ob. Es ist eigentlich ein ganz einfacher Gedanke, sage ich mal. Es ist mir bei der Lektüre klar geworden. Es ist ein ganz einfacher Gedanke, der aber den Blick massiv verändert. Ja. Wie erklären Sie ganz einfach Ihren Ansatz, Ihre Theologie des Als-Ob?
Die steht in dem Schema einer Gottesrede. Und dieses Schema der Gottesrede könnte sein, Gott ist, also Gott existiert. Das ist der Standpunkt des gläubigen Menschen. Dann dem Standpunkt der Religionskritik oder des Atheismus, wo die Existenz Gottes bestritten wird, also Gott ist nicht. Und jetzt kommt dieses Tertium Dator, das dritte gilt, meine Mittlerrolle, einzuräumen, dass Gott existiert, als ob er existiert. Das ist quasi der Ausweg aus dieser Antithetik. Und als ob, das sind ja zwei Konjunktionen, zwei Bindeworte, modale Worte, die im Grunde genommen vom Indikativ in den Konjunktiv, jetzt grammatikalisch, den Raum öffnen. Und Theologie des als ob heißt eben, dass alle diese Dinge, von denen in der, jetzt nehmen wir das Christentum, im Christentum die Rede ist, man nicht vor die Entscheidung stellt, ist es wahr, ist es unwahr, sondern als ob es wahr wäre.
Was gewinnt man dabei?
Man gewinnt dabei, dass man nichts preisgeben muss von der Überlieferung. Also man kann ja sagen, die Religion ist ein Schatzhaus der menschlichen Einbildungskraft, genauso wie die Poesie. Es ist also eine Deutung, eine Lesart, eine Interpretation, die Frage, ob die Dinge sich tatsächlich alle so verhalten haben, ob sich das Rote Meer wirklich geteilt hat, ob Jesus wirklich auferstanden ist, ob die Seele wirklich unsterblich ist, mit dieser Frage, ob es wirklich ist, die Wahrheit ist, die davon werden wir entlastet und wir können trotzdem alle Assoziationen, alle Emotionen, die sich bilden, wenn man mit diesen Dingen imaginativ zusammentrifft, auf uns wirken lassen.
Wie sich dieser Gedankengang bei Ihnen im Buch anhört, das möchte ich kurz mal einfach so zitieren, damit unsere Zuhörer auch hören, wie sich das Buch liest. Also da heißt es dann wörtlich, Zitat, auf dreierlei Weise kann sich der Mensch auf Gott beziehen, in Gestalt seiner Realitätsbejahung, in Gestalt seiner Realitätsverneinung, im Exempel seiner Realitätsvermutung, als These oder Antithese oder Hypothese, im Modus des Er ist oder des Er ist nicht oder des Als ob er ist, im Zustand des Glaubens, im Zustand des Unglaubens, im Status der Annahme. Zitat Ende. Während ich das lese, merke ich, dass ich schmunzeln und lächeln muss. War das für Sie auch was Befreiendes, als dieser Gedanke plötzlich auf Papier war oder im Computer?
Sie haben vollkommen recht. Ich habe das ganze Buch als eine Befreiung erlebt. Man sollte in solchen Dingen vorsichtig sein, jetzt für andere zu sprechen. Ich glaube auch, dass es vielen anderen helfen kann. Weil es gibt eine Art von Glaubenszweifel, der ist unfruchtbar. Der führt gar nicht weiter. Man gewinnt nichts. Man gewinnt nichts. Hier gewinnt man aber sehr viel, eben den Freiraum auf einen Bezirk, den man nicht traktieren sollte mit dogmatischen Fragen. Da wir ja in einer Epoche leben, Kirchenschwund, Glaubensschwund, Eklektizismus, alles Mögliche. Das ist zwar kein konfessionelles Buch hier, die kleine Theologie des Als-Ob muss nicht ans Christentum gebunden gelesen werden. Aber in der Tat, wenn man es dann so kurz, so klar, so einfach sagen kann, wie die Stelle, die Sie jetzt gerade vorgelesen haben, dann freut einen das.
Ich könnte das eben gehörte zentrale Zitat ergänzen und fragen oder behaupten, Sie sind eher im Graumodus des Glaubens unterwegs und nicht im Schwarz-Weiß-Modus.
Wenn man das Grau als die wahre Farbe der Philosophie ansieht, dann haben Sie recht. Und wenn man weiß, dass Grau zur Koloristik gehört, und zwar durch die unendlichen Abstufungen, Feinabstufungen des Grau. Und wenn man jetzt noch daran denkt, dass ein Maler wie Cézanne gesagt hat, wer noch nie die Farbe Grau gemalt hat, ist kein Maler. Und Hegel gesagt hat, dass das Grau das eigentliche Medium des Erkennens ist, dann hat das Grau nicht die schlechte Karte, die es bei so vielen Leuten, die das Grelle lieben, sonst hat.
Sebastian Kleinschmidt, Essayist, Herausgeber, ehemaliger Chefredakteur der Literatur- und Kulturzeitschrift Sinn und Form im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Kleinschmidt, Sie beziehen sich in Ihrer kleinen Theologie des Als Ob vielfach auf große Denker der Vergangenheit, zitieren Sie auch ausführlich. Wer hat es Ihnen besonders angetan?
Der entscheidende Autor für dieses Buch ist Hans Vaihinger. Das ist ein Philosoph gewesen, ein Neukantianer. Der hat ein fast 1000 Seiten langes Buch geschrieben, das heißt Philosophie des Als Ob. Und im Untertitel ist das der Versuch, eine Theorie der Fiktionalität zu entwickeln. Und gleichzeitig war Vaihinger jemand, der sich sehr stark für Religionsphilosophie interessiert hat und nie dazu gekommen ist, seine Religionsphilosophie selbst positiv auszuarbeiten. Diese Philosophie des Als Ob hat ihren Titel daher, weil es bei Kant verschiedentlich Formulierungen dieser grammatischen Struktur gibt. Als ob nicht und so weiter. Dieselbe Struktur gibt es ja übrigens auch bei Paulus im 1. Korintherbrief im 7. Kapitel, Vers 29 folgende. Handeln, als ob du nicht handelst, glauben, als ob du nicht glaubst. Das wäre quasi die Negativform des Als ob, wie ich es ist. Bei mir ist das Als ob ja eine Positivform. Als ob es ihn gibt, als ob es all die Dinge, die die Religion verheißt, wirklich gäbe. Als ob es das Seelenheil gäbe, als alle diese Dinge. Das ist ja ein ganz positiver, ein affirmativer Zugang. Aber es gibt auch das Gegenteil, nicht wahr? Insofern ist das dieses Als ob eben, da es beide Formen gibt, als ob und als ob nicht, ist das eine interessante rhetorische Figur, die viel zu denken Anlass gibt.
Gibt es auch jüngere Ansätze aus Theologie oder aus dem weiteren Feld von Theologie, Religionswissenschaft, Religionssoziologie, die Sie spannend finden?
Naja, also wir haben den Namen Lehnert ja schon genannt. Alle Versuche, alle Bemühungen, die die Nähe zwischen Religion und Poesie betonen, sind für mich äußerst interessant, weil bei einer so alten Überlieferung wie der Religion ist es natürlich so, also einer Schriftreligion, das ist ja alles schriftlich fixiert. Sie können ja die Gottesrede oder die sogenannte Gottesrede nicht nachträglich durch Cancel Culture ändern, ne? Oder durch Gendern oder weiß der Teufel was. Das ist ja da. So, und jetzt besteht ja immer die Gefahr, dass der Knochen allzu abgenagt wird, dass die Sprache verschleißt. Es muss also Bemühungen einer Spracherneuerung geben, einer Revitalisierung der Sakralsprache. Und die Revitalisierung der Sakralsprache kommt nicht durch die Wissenschaft und meiner Ansicht nach auch nicht durch die Theologie, weil die Theologie immer nur Abrüstung betreiben kann und nicht Aufrüstung in unseren Zeiten. Und deswegen ist der Brückenschlag zur Dichtung, zu den Künsten, verspricht mehr Freiheit, mehr Gewinn, mehr gutes Neuland, frische Sinne. Aber ansonsten gibt es natürlich viele Theologen, Karl Barth und weiß ich, das ist ja vollkommen klar, dass es unheimlich interessante Leute gibt. Aber gleichzeitig, ich bin jemand, der sehr gerne theologische Literatur liest, weil sie auch die Möglichkeit bietet, Abstand zur Kirchenpraxis zu finden. Die Kirche hat ja zwei Verhaltensweisen zur Welt. Das Kloster ist ja das Beispiel für Weltflucht. Und die protestantische Kirche, die immer up-to-date sein will, die ist ein Beispiel für Weltverfallenheit. Und die radikale Weltflucht ist ein Problem für die christliche Kirche, aber es ist ja ein reines Minderheitenproblem. Das aktuellere Problem ist die radikale Weltverfallenheit, sodass dann am Ende die Kirche die Parolen des Zeitgeistes nachplappert und dann sich trotzdem wundert, warum die Leute wegbleiben. Und da muss natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie die Lösung aussieht, aber meine Privatlösung sieht so aus, eine Kirche, die die Parolen des Zeitgeistes im Gottesdienst favorisiert und die Transzendenzantennen eigentlich eingefahren hat, die ist überflüssig.
Aber um positiv zu enden, der evangelische Theologe, im Übrigen auch ein EKD-Mann, Kulturbeauftragter Johann Hinrich Clausen, der hat mal vor mehreren Monaten hier in dieser Sendung das letzte Werk des 2021 verstorbenen Lyrikers Philippe Jacotet empfohlen, das ich gerade dankbar lese. Haben Sie, der Sie auch ein Liebhaber der Literatur sind, jenseits von Bestsellerlisten, eine Empfehlung für mich oder für die, die uns zuhören, gerade so auch an der Schnittstelle von Religion, Stille, Poesie, über das hinaus, was Sie schon genannt haben?
Nun ja, die am stärksten im Sinne von geistig intensivsten, sowohl intellektuell als auch emotional, ist ja dann doch das dichterische Wort. Da muss ich dann doch nochmal, und das passt ja auch hier dazu, Lehnert nennen, weil Lehnert ist zwar evangelischer Theologe und konfessionell gebunden, aber sein Gottesbild, sein Gottesgefühl, seine Gottesantenne geht bis in den Pantheismus hinein. Und er hat eine Art, die Natur zu lesen, die er selbst keine Sprache spricht, sodass, wenn Lehnert den Naturerscheinungen Sprache gibt, ist es ja selbst ein gleichsam adamitischer Akt. Und das ist eben diese Intensität, die eben auch Propheten und Religionslehrer hatten, die in die Erstberührung mit der Gottheit in Sprache fassen können. Und das hat dann die ewige Frische, um die es eigentlich geht. Und nicht um Formeln und Glaubensformeln. Ja, das würde ich schon sagen. Aber die Dichtung, da gibt es, das ist ja nicht der Mainstream in der Dichtung, aber da gibt es doch einige Leute, Sibylle Levitscharow jetzt als Romanautorin gehört ja auch dazu, die Tür offen hält zum Nachbargebiet der Religion, ohne dabei den Qualitätsgesichtspunkt der Literatur in irgendeiner Weise nicht zu genügen.
Sebastian Kleinschmidt, seine Kleine Theologie des Als Ob ist erschienen im Verlag Claudius. Das Buch ist erschienen am 30. Januar. 130 Seiten kosten 20 Euro. Auf dem Titel vorne übrigens ein orangefarbenes großes T vor lindgrünem Grund. T, steht das für Theologie oder soll ich da mehr reindeuten?
Das steht natürlich für Theologie. Man könnte aber auch Telegrafenmast sagen. Und dann sind es die unsichtbaren Fäden in die Transzendenz und zurück, die dieses T tragen.
Danke, Herr Kleinschmidt, für dieses große T und Ihre kleine Theologie.